Mit Tom habe ich ausgemacht, irgendwie 45 Minuten roundabout. Gucken wir mal, Fragen können auch zwischendurch gestellt werden. Also Thema Artensterben bei uns. Ich fange gleich mal hier mit diesen Zeitungsüberschriften an. Das kann man, gerade wenn man in Berlin ist, Berliner Zeitung liest, immer mal wieder solche Überschriften lesen. So geraten in Berlin Artenschutz und Bauvorhaben aneinander oder Berliner Bauvorhaben, wie viel Naturschutz muss sein. Das geht dann auch noch ein bisschen negativer im Ton. Also Natur pur statt Gartencenter, Richter schützt Hamsterparadies, Feldhamster verhindert DFB Bauvorhaben. Nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit sind dann diese Nachrichten zu lesen und gerne im Zusammenhang mit solch niedlichen Arten, hier der Feldhamster, aber in Berlin auch oft die Zauneidechse, die dann, das sind FFH-Arten, die sind sehr stark geschützt, also im Prinzip der höchste Schutzstatus, den eine Art hier bei uns haben kann, nach europäischem Recht geschützt. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass auch ein ganz großes Bauvorhaben erstmal gestoppt wird, wenn so eine Art auftaucht oder dort gefunden wird. Und dann muss gemonitort werden, geguckt werden, wie viele Individuen gibt es da, was ist das für eine Population und letztendlich untersucht werden, ob sie umgesiedelt werden kann. Und erst dann kann das mit den Bauern weitergehen. Manchmal vielleicht muss nach einer anderen Alternative geschaut werden. Wenn man das jetzt sich so vergegenwärtigt, dann könnte man ja meinen, na, das ist doch alles super, der Naturschutz ist bei uns top aufgestellt. Offensichtlich hat er auch die Power, Bauvorhaben, an denen viel Interesse hängt, aufzuhalten, zu verhindern und entsprechend Einfluss zu nehmen. Leider ist das nicht so. Das ist leider ganz das Gegenteil der Fall. Artensterben ist auch bei uns nach wie vor an der Tagesordnung und letztendlich Tendenz steigend. Also die Geschwindigkeit nimmt zu und insofern ist das, was man dann in solchen Fällen liest, etwas irreführend. Kurz geht's los mit einer kleinen Einführung zum Thema biologische Vielfalt. Dann gehe ich ganz kurz auf die Bedeutung ein. Warum ist eigentlich biologische Vielfalt für uns wichtig und somit auch die Artenvielfalt? Und dann zum eigentlichen Thema Artensterben und Ursachen. Und last not least, ganz am Schluss noch ein bisschen was zum Schutz. Also was man dann so macht. Aber das ist ein ganz großes Themenfeld auch. Insofern, das kann ich alles gar nicht in dieser kurzen Zeit umfassend betrachten. Gut, fangen wir an. Biologische Vielfalt, das ist eigentlich so der Kernbegriff, der hinter all dem steht. Und wenn man an biologische Vielfalt denkt, die meisten denken dann immer an Artenvielfalt. Also Naturschutz ist Artenschutz. Biologische Vielfalt ist aber viel mehr als Artenvielfalt. Das ist eigentlich so die Hauptbotschaft, die ich hier mitgeben will. Und das ist jetzt mal einfach eine ganz einfache schematische Darstellung nach der CBD. Das ist die Konvention zur biologischen Vielfalt. Vielleicht weiß das jemand, der eine oder andere, 1992, diese große Umweltkonferenz in Rio, ganz maßgeblich. Es sind viele Sachen da gestartet worden, also unter anderem internationale Bemühungen um die Erhaltung biologischer Vielfalt, aber auch die ganze Klimaschutzgeschichte hat da ihren Ursprung genommen. Da hat man ganz klar definiert oder festgehalten, biologische Vielfalt ist nicht nur Artenvielfalt, sondern es ist auch die genetische Vielfalt, also innerhalb der Arten einer Art, die ganze genetische Bandbreite sozusagen, wie sie ja auch hier bei uns jetzt vertreten ist im Rahmen unserer Art, und Lebensraumvielfalt, Vielfalt der Ökosysteme. Und wenn man biologische Vielfalt schützen will, wenn man analysieren will, wie und warum sie gefährdet ist, man muss letztendlich immer alle drei Ebenen betrachten, weil sie zusammenhängen. Also es gibt zwischen allen Ebenen entsprechende Wechselwirkungen. Und insofern hilft es eben nichts, sich nur auf eine Art zu konzentrieren, sondern man muss immer betrachten, wie steht die in Verbindung mit anderen Arten, welche Auswirkungen oder Zusammenhänge gibt es mit dem Lebensraum und wie ist die zugrunde liegende genetische Vielfalt bedeutend. Ein Beispiel, Fledermaus, das große Mausohr, gibt es auch in Berlin, gar nicht so wenige. Und die Art verdeutlicht das eigentlich ganz gut, was ich da meine. Die Fledermaus, die braucht Jagdhabitate, sie braucht eine Wochenstube, wo die Kleinen aufgezogen werden und sie braucht auch ein Winterquartier. Und wenn ich eben die Fledermaus schützen will, Population stabilisieren will, wie auch immer, dann reicht es nicht, dass ich jetzt dafür sorge, dass der Kirchturm hier in der energetisch saniert wird, der Dachstuhl, was ja heute gang und gäbe ist bei allen möglichen Gebäuden. Dann reicht es eben nicht, dass ich solche Fledermaus-Schlupfziegel da anbringe, sondern ich muss schon auch weiterdenken, ich muss berücksichtigen, die braucht ja ein Jagdhabitat, das ist vielleicht ein Wald in der Umgebung, sie braucht aber auch ein Winterquartier, irgendwelche Höhlen, in irgendwelchen Hügeln in der Umgebung, wie auch immer. Und ich muss, wenn ich diese Art schützen will, das gesamte Lebensraumspektrum, was sie benötigt, mitdenken. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Wie viele Arten gibt es weltweit? Was würdet ihr schätzen?
100 Millionen.
100 Millionen ist schon mal eine richtig gute Zahl, insofern als, oh, das auch da steht, Schätzungen bewegen sich zwischen 10 und 100 Millionen Arten, also das ist schon an der oberen Grenze, sind aber eben Schätzungen und sogenannte Expertinnen gehen dann davon aus, dass es so 15 Millionen Arten sind. Und das ist aber entscheidend, von diesen 15 oder auch 100 Millionen, wie auch immer, sind gerade mal knapp 2 Millionen Arten beschrieben. Also ein ganz kleiner Teil ist uns überhaupt bekannt. Und der größte Teil, den kennen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, dass er existiert. Man kann das eben nur schätzen aufgrund von ja, den Erfahrungen, dem Wissen, die man in Bezug auf diese Arten hier hat. Und der Lebensraumausstattung unterschiedlicher Lebensräume, beispielsweise Regenwald in Brasilien etc., aber auch unsere Meere, die tiefen Ozeane, da ist ja auch noch wenig erforscht oder eben weite Bereiche. Und wie teilt sich das denn auf? Ihr seht, die Zahlen variieren auch so ein bisschen. Das ist ganz normal, muss man sich nicht irritieren lassen. Und man sieht jetzt hier ganz klar, die größte Gruppe sind die sogenannten Gliedertiere, also Wirbellose. Die kleinste Gruppe, dazu gehören wir, die Wirbeltiere, ne? Also Säugetiere, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, sind hier gar nicht so häufig vertreten. Und Insekten macht eigentlich das Gros aus. Und dann gibt es natürlich auch noch Pflanzen. Eine ganze Menge weltweit, so 330.000 Arten, die zumindest eben beschrieben sind. Und der größte Teil aber Insekten. Wie viel gibt es jetzt in Deutschland? Was schätzt ihr? 800.000. Es gibt bei uns so circa 70.000 Arten. Und davon fallen der größere Teil auf die Tiere, gibt noch eine ganze Menge Pilze und ungefähr knapp 10.000 Pflanzen. Was zum Beispiel die Tiere angeht, sind wir hier in Deutschland, naja, so Mittelmaß auch, das gilt auch für die Pflanzen. In Italien beispielsweise haben wir so ungefähr 60.000 Tierarten, in Finnland aber nur 20.000 Tierarten. Und das liegt dann auch so ein bisschen daran, wo das Land liegt, klimatisch gesehen. Und zum Beispiel, es liegt auch daran, wie lang die letzte Eiszeit her ist. Also bei uns sind das ja gerade mal so 10.000 Jahre. Das ist evolutionstechnisch gesehen noch nicht so ein langer Zeitraum, als dass sich da Vielfalt wirklich so extrem diversifizieren kann. Und viele Arten haben es dann auch nicht mehr geschafft, nach der Eiszeit wieder zu uns zu wandern. Insofern stehen nicht so schlecht da, aber eben auch kein besonders vielfältiges Land, was Arten angeht. Ja, Berlin, immerhin von unseren irgendwie 70.000 Arten, 20.000, über 20.000 schon allein in Berlin. Mag man vielleicht gar nicht glauben, das ist ja immerhin eine Stadt mit viel Siedlung. Aber man sieht eben auch, fast die Hälfte der Stadtfläche sind ja immerhin Grün- und Wasserflächen. Es gibt in Berlin sogar auch Moore, denen geht es nicht so ganz gut, aber immerhin, auch dieser Lebensraumtyp ist in Berlin vertreten. Das erklärt dann auch so ein bisschen, dass man schon auch relativ hohe Pflanzen- und Tierartenzahlen hat. Natürlich auch viele gebietsfremde Arten, also Arten, die nicht hier heimisch sind, sondern eben von überall auf der Welt kommen. Jedenfalls, Städte können eben auch Hotspots biologischer Vielfalt sein, so nennt man das dann, Hotspots, also Gebiete, Flächen mit besonders hoher biologischer Vielfalt. Warum ist es nun wichtig, biologische Vielfalt zu erhalten? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Und ein Grund, man kann erstmal mit ethischen Gründen anfangen, beispielsweise bei unserem Grundgesetz ist das schon festgeschrieben, dass ja, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen sind, dazu zählt ja auch biologische Vielfalt. Natürlich kann man religiöse Gründe bemühen, man kann andere ethische Gründe bemühen, das ist auch irgendwo immer ein bisschen im Auge des Betrachters, sicherlich nicht mehrheitsfähig. Es gibt aber auch noch andere Gründe, die eigentlich jedem eingängig sein sollen. Zum Beispiel, dass biologische Vielfalt unsere Lebensgrundlage ist. Darauf fußen letztendlich alle Ökosystemleistungen, von denen wir profitieren, wovon unsere Lebensqualität abhängt. Also nicht nur das Überleben, sondern es geht auch um Lebensqualität. Also mit Natur ist das Leben besser, um es mal platt zu sagen.
Wieso, da braucht man doch nur Kunstdünger, Luft und Bienen. Das reicht doch.
Nicht ganz, aber...
So.
Gucken wir mal, das zeigt vielleicht auch diese Grafik, also das ist jetzt hier nur mal so systematisch aufgetragen, nicht abschließend, was so für Ökosystemleistungen es gibt. Es gibt Versorgungsleistungen, natürlich mit Trinkwasser und so weiter. Es gibt ganz viele regulierende Leistungen, von denen wir vor allem in der Stadt sehr stark profitieren. Man denke beispielsweise an Klimaregulierung. Also ohne Vegetation in der Stadt sähe es ja mit den Temperaturen noch sehr viel schlimmer aus oder ohne Wasser. Und insofern ist das, also Stadtnatur hat hier eklatante Bedeutung für uns, auch wenn man bedenkt, dass beispielsweise 5% der Todesfälle in Berlin, der jährlichen Todesfälle, mit Hitze zusammenhängen. Natürlich sind die klassischen Risikogruppen betroffen, aber trotzdem, also ist relativ hoher Anteil. Und wenn man weiß, dass Stadtnatur kühlt, die Temperatur, also zum Beispiel im Tiergarten, könnt ihr selber gut nachvollziehen, fahrt einfach mal in den Tiergarten, jetzt an so, bei so einem Wetter sozusagen, nachts beispielsweise ist das dann besonders deutlich zu merken, oder schon in den Abendstunden, fahrt aus der Siedlung, also aus dem bebauten Bereich, in den Tiergarten, ihr werdet sofort merken, das sind etliche Grad, also 5, 6, 7, teilweise 8 Grad Unterschied, einfach nur durch die Grünfläche. Das ist natürlich eine große Grünfläche, aber auch kleine Grünflächen haben Wirkung. Also es gibt eine ganze Reihe von Ökosystemleistungen, die dann letztendlich im Englischen, von da kommt es ja, deswegen steht hier Human Wellbeing, also unser menschliches Wohlergehen, wenn man so will. Und ganz wichtig, biologische Vielfalt ist die Grundlage all dieser Leistungen. Ohne biologische Vielfalt gäbe es diese Leistung nicht und insofern hat biologische Vielfalt für uns essentielle Bedeutung. Ein Beispiel, Thema Bestäubung. Bestäubung ist für uns sehr wichtig, Bestäubung kann über den Wind erfolgen etc., aber viele Pflanzen benötigen auch Tiere als Bestäuber und manche Pflanzen, 5-8% der Pflanzenproduktion, also jetzt im ökonomischen Sinn, gehen ausschließlich auf Tierbestäubung zurück, also da ist nichts mit Wind und allein dieser Anteil macht mehrere Milliarden, also mehrere hundert Milliarden Euro an ökonomischer Bedeutung aus. Also auch nur, um das mal zu verdeutlichen, es geht nicht weltweit. Und es geht nicht nur um unsere Lebensqualität oder dergleichen, es geht oftmals auch tatsächlich um Geld, um ökonomische Werte, die sich auch dahinter verbergen. Eine Studie, gar nicht so alt, von einem sogenannten entomologischen Verein Krefeld durchgeführt und jetzt publiziert, hat herausgefunden, dass an 63 Orten wurde die Insektenzahl aufgenommen, in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Und innerhalb von 27 Jahren, das sind hervorragende Daten, sowas hat man nicht oft, dass tatsächlich über so einen langen Zeitraum zu den gleichen Orten entsprechende Daten vorhanden sind. Das geht nur über Vereine. Kein Forschungsinstitut oder bezahlt sowas. Also Projekte dauern 3, 4, 5 Jahre maximal. Heutzutage oftmals nur ein Jahr. Und insofern greift man da dann bei solchen Grundlagensachen auch gerne auf die Daten von Vereinen zurück. 3/4 der Insektenmasse ist zurückgegangen. Es geht nochmal gar nicht um Arten, sondern einfach die Insektenmasse an sich, wie viel Insekten auf diesen Flächen zu finden ist. Und innerhalb von 3 Jahrzehnten, das ist eine ganze Menge. Bezeichnenderweise fanden die Untersuchungen in Schutzgebieten statt. Also in Gebieten, wo man denkt, da müsste die Welt noch in Ordnung sein, ist nicht so. Vorweggegriffen, viele Schutzgebiete sind natürlich klein und die Einflüsse aus der restlichen Landschaft machen eben nicht an den Schutzgebieten Halt. Also wenn ordentlich gedüngt wird, dass in der Luft verfrachtet wird, der Stickstoff gelangt natürlich auch in die Schutzgebiete. Das kann man gar nicht verhindern oder könnte man verhindern, wenn die Landwirtschaft sich mehr an die sogenannte gute fachliche Praxis halten würde, wird aber eben häufig nicht gemacht und insofern ist das ein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Insektizide etc. Also alles, was da ausgebracht wird, das landet dann letztendlich auch in den Schutzgebieten. Sowas erzeugt Aufmerksamkeit. Also sowohl in den Fachjournals, in den einschlägigen, die haben sich sofort darauf gestürzt. Das wird zitiert wie blöd. Und weil es eben so eine besondere Datenlage ist, aber auch gängige Tageszeitungen, also die Online-Portale in Printexemplaren wahrscheinlich auch, berichten darüber oder haben jetzt kürzlich darüber berichtet, das ist alles vom letzten Jahr. Und man muss sich fragen, wenn es dann dazu kommt, dass Bestäubung nicht mehr stattfindet, was sind denn dann eigentlich die Folgen? Was bedeutet das für uns Menschen? Das kann man sehen, wenn man nach China guckt. Und das sieht dann so aus. Das ist eine Obstplantage in Sichuan, das größte Birnenanbaugebiet in China. Damit wird im Prinzip ganz China fast versorgt. Und das schon seit Jahrzehnten und man macht da Intensivobstanbau im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird viel produziert und damit auch wirklich jedes Quäntchen Energie in die Zielfrucht gesteckt werden kann, wird halt alles andere ausgelöscht. Also da werden Herbizide, Insektizide etc. eingesetzt und insofern gibt es in der Gegend keine Insekten mehr.
Besteuerung null. Was macht man? Man überdenkt nicht etwa, dass das Ausbringen von Insektiziden und Herbiziden und etc. schlecht ist. Man ändert nicht diese Praxis, sondern macht da munter weiter und sagt, na gut, dann müssen wir die eben von Hand bestäuben. Und das sind jetzt Jobs, die die Leute da ausüben. Und ja, die machen das, aber natürlich viel weniger effizient als beispielsweise ein Bienenvolk das machen kann. Die sind da sehr viel schneller, sehr viel leistungsfähiger. Und in China sind ja die Arbeitskosten gering, da ist das dann sicherlich nicht so, fällt nicht so ins Gewicht. Aber würde man beispielsweise die Bestäuberleistung in den USA durch menschliche Arbeitskraft ersetzen, läge man dann schnell in Größenordnung von so 80 Milliarden Euro pro Dollar oder ich weiß es jetzt nicht, sagen wir mal Dollar, weil es USA ist, pro Jahr. Also relativ große Summen, die dann letztendlich in die Hand genommen werden müssen, um diese von Natur aus kostenfrei gebrachte Leistung zu ersetzen. Ja, vielleicht gibt es ja solche Jobs bei uns dann auch irgendwann mal. Ein weiterer Aspekt, Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umweltbedingungen. Das ist auch ganz wichtig. Und das zielt vor allem auf die genetische Bandbreite innerhalb einer Art. Denn es ist so, das ist jetzt so eine typische, also gucken wir uns erstmal die graue Kurve an. Das ist jetzt, sage ich mal, Status Quo, so sieht es jetzt aus. Und dieser Genotyp ist am häufigsten, weil er an die jetzigen Bedingungen am besten angepasst ist. Und dann gibt es eine Streuung, Randbereich werden weniger Individuen sein mit dieser genetischen Ausstattung, weil die halt nicht gut angepasst sind an die jetzigen Bedingungen. Deswegen sind die nicht besonders häufig, aber es passieren immer wieder Mutationen und so weiter. Es entstehen auch immer wieder neue genetische Variationen. Und irgendwann ändern sich vielleicht zum Beispiel über den Klimawandel mal die Rahmenbedingungen. Und dann sind auf einmal diejenigen Ausprägungen hier, diese genetischen Variationen, ganz wichtig, dass es die in dem gesamten Genpool überhaupt gibt, damit dann tatsächlich das Überleben der Art gesichert ist. Denn dann sind auf einmal diejenigen die besser angepassten. Hier das Beispiel Bionik, biologische Vielfalt als Ideenpool für technische Erfindungen. Wenn man da mal sich darüber Gedanken macht, recherchiert, ist es doch erstaunlich, wie viele Sachen der Technik man entdeckt, die letztendlich auf Vorbilder in der Natur zurückgehen. Und ja, beispielsweise der Klettverschluss hat vielleicht jemand an den Schuhen oder irgendwo an Taschen etc. Also jeder hat das sicherlich irgendwo mehrfach im Haushalt, geht auf die Klette zurück, deren Früchte Fortsätze mit Widerhaken haben. Das hat einfach von der Natur her den Zweck, dass darüber die Ausbreitung gewährleistet ist. Die haften dann am Fell von Tieren etc. und werden damit dann verfrachtet. Und man hat dieses Prinzip im Klettverschluss umgesetzt. Oder von der Lotusblume, deren Blätter haben Oberflächen, sodass das hier extrem gut abperlt, das Wasser beispielsweise. Und das nutzt man jetzt bei technischen Erfindungen, um praktisch Oberflächen zu schaffen, wo kein Schmutz haftet, wo Flüssigkeiten ohne Spuren zu hinterlassen abperlen können. Also beispielsweise diese wasserlosen WCs beispielsweise fußen auch auf dieser Technik. Und Fensteroberflächen etc. Das ist ja praktisch, wenn man die nicht mehr putzen muss. Zur Gefährdung. Wie sieht's aus mit der Artenvielfalt? Insgesamt nicht gut. Das zeigt auch diese Grafik hier, Referenzjahr 1970. Der WWF veröffentlicht diesen Living Planet Index alle 2 Jahre, glaube ich. Und ja, die Entwicklung ist ganz klar negativ. Seit 1970 hier -58% zu verzeichnen an Artenvielfalt, an Artenrückgang. Das ist global. Bezieht sich allerdings nur auf Wirbeltierarten, also nur auf einen ganz kleinen Ausschnitt. Ich habe vorhin dieses Tortendiagramm gezeigt. Wirbeltiere waren wirklich sehr klein vertreten. Und innerhalb dieser Wirbeltiere natürlich auch nur hier 3.800 Arten. Und insofern kann man jetzt fragen, ist sowas repräsentativ? Ich würde mal sagen, mit Einschränkung, es ist schon eine ziemlich gute Datengrundlage. Also immerhin werden sehr viele Arten berücksichtigt und auch sehr viele Populationen. Und dann, die sind vielleicht stellvertretend für viele andere Arten noch. Also wenn die zurückgehen, gehen letztendlich auch viele andere Arten zurück. Und insofern ist die Botschaft klar, es geht erstmal bergab, weltweit. Auch bei uns beispielsweise, hier haben wir wieder das Beispiel Insektenbestand. Rot ist immer schlecht, das ist so die klassische Signalwirkung. Also der Bestand ist abnehmend. Hier sind alle Artengruppen, aber Ameisen beispielsweise, da sieht es ganz schlecht aus. Wir haben eigentlich keine Art, wo es zunimmt. Gleichbleibend, aber sonst alle anderen Arten gehen zurück. Und ja, bei Bienen und Wespen sieht es ähnlich schlecht aus. ein bisschen besser bei diesen Arten hier, Heuschrecken beispielsweise, aber eigentlich auch nicht gut, weil der grüne Bereich ist ganz klein. Und das ist hier ein ganz typischer Fall. Dahinter verbergen sich verschiedene Fliegenfamilien, Gattungen, beispielsweise mit so schönen Namen wie Buckeltanzfliegen. Man kann eigentlich dazu nichts sagen, ne? Dieser große graue Bereich, unbekannt. Ein ganz großes Problem. Uns fehlen die Daten. Es fehlen uns Leute, Experten, die sich damit auskennen. Das betrifft auch andere Arten, aber so populäre Arten wie Vögel und so, da sieht es noch ganz gut aus. Da gibt es genügend Leute, es gibt genügend ornithologische Vereine und da gibt es genügend Experten und da hat man immer noch Daten. Aber bei solchen Sachen, da hat man das Problem, dass man eigentlich gar nicht feststellt, wie stark die biologische Vielfalt zurückgeht, weil man das gar nicht untersuchen kann. Was sind Ursachen? Auch global jetzt, ganz klar im globalen Maßstab, direkte Verfolgung, Jagd, Exploitation, also Jagd ist bei uns jetzt nicht mehr so ein Aspekt, das war früher mal, aber Exploitation im Sinne von, man denke beispielsweise an Fischschwärme, kennt ja wahrscheinlich alle auch diese WWF-Siegel und MSC und so weiter, die einem dann signalisieren sollen, dass diese Fischart jetzt okay ist, wenn man die kauft, weil die Bestände stabil sind. Da war gerade mal was in den Nachrichten, in der Presse, dass das auch alles nicht so mit rechten Dingen zugeht. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber letztendlich, gerade in den Meeren, findet Raubbau ohne Ende statt. Diese beiden Bereiche betreffen die Lebensräume, das ist auch ein ganz großer Teil. Und dann haben wir noch so ein paar andere, kleinere Faktoren. Klimawandel ist das, nicht einheimische Arten, invasive species und Pollution, Disease, also hier Krankheiten beispielsweise. Das wird sicherlich noch zunehmen, der Klimawandel ist im Kommen, der wird sicherlich dann die anderen Ursachen wahrscheinlich dann auch noch überholen. Was sind das nun so für Ursachen, warum gehen die Lebensräume kaputt? Wenn man Deutschland betrachtet, dann muss man natürlich zum einen Ausdehnung, Siedlung und Verkehrsfläche angucken. Also das ist ja bei uns ganz relevant, wir haben viele Straßen, viele Verkehrsinfrastruktur, wir haben viele Siedlungen und insofern ist das bei uns schon wichtige Ursache. Hier ist jetzt mal aufgetragen, die tägliche Flächeninanspruchnahme in Hektar, die praktisch bei uns in Deutschland weit stattfindet. Also jetzt sind wir so, glaube ich, bei 68 Hektar pro Tag deutschlandweit, werden für Siedlung und Verkehr genutzt, pro Tag.
Zunehmend, immer neu.
Immer neu. Und also die wird nicht verbraucht in dem Sinne, die Fläche ist ja noch da und sie ist auch nicht komplett versiegelt, also wird ja nicht alles asphaltiert. Dazu zählen dann auch Grünflächen in Städten, weil es ja Siedlungsfläche ist. Aber nichtsdestotrotz, auch eine Grünfläche ist halt entsprechend verändert, beeinträchtigt. Also es ist eine ganz große Summe, wenn man sich das vorstellt. Interessant finde ich auch das hier, das Nachhaltigkeitsziel ist 30 Hektar pro Tag. Also wenn man das mal überdenkt, sind es ja immer noch 30 Hektar zusätzlich. Und wenn man das dann in die Zukunft projiziert, irgendwann ist ja vielleicht keine Fläche mehr da. Dauert zwar dann noch, aber also für mich ist das kein richtig nachhaltiges Ziel. Das müsste ja eigentlich dann bei Null sein, dass man sagt, die Bilanz, wenn man irgendwas versiegelt oder in Anspruch nimmt, muss irgendwas anderes wieder entsprechend freigemacht werden. Jedenfalls ist das ein Problem. Warum? Das zeigt dieses Bild auch ganz gut. Ringsum ausgeräumte Agrarlandschaft, Straßen, Autobahnen, die das Land zerteilen, wirklich zerteilen. Übrig bleiben dann solche Fragmente. Wer oder was da leben will an Artenvielfalt ist noch fraglich. Also das sind sicherlich keine exquisiten Lebensräume. Und ein Problem durch diese Zerschneidung ist natürlich Individuenverluste. Das kennen wir ja alle, Amphibien oder so, wenn die auf Wanderschaft gehen und dann rennen die über die Straße. Und das ist nicht nur eine, das sind manchmal mehrere und Auto fährt durch, dann sind schon mal ein paar gleich weg. Man löst das durch Hinweisschilder, durch entsprechende, wie heißen die, Krötentunnel und so weiter. Aber eben auch nicht überall und insofern gibt es da immer noch das Problem. Aber nicht nur Amphibien. Gucken wir mal bei den Wölfen. Die haben sich ja bei uns wieder angesiedelt. Und da ist es auch so, Todesursachen seit 1990. 3/4 der Wölfe sind überfahren worden. Nicht 3/4 aller Wölfe, die da sind, sondern das sind 3/4 der insgesamt Gestorbenen, wo man das nachweisen konnte. Verdeutlicht, glaube ich, auch schon, dass das eine entsprechende bedeutende Ursache ist. Und verdeutlicht auch, dass die Wölfe das noch nicht geschnallt haben, dass das eine Gefahrenursache ist. Also gegenüber Menschen sind sie ja meistens relativ scheu und zurückhaltend. Das ist irgendwie im Gedächtnis verankert über die Jahrtausende sozusagen. Aber den Straßenverkehr, den haben sie als Gefahrenquelle offensichtlich noch nicht drauf. Mobilität wird eingeschränkt, auch bei kleinen Arten. Nicht nur, dass die überfahren werden, sondern viele überqueren die Straße gar nicht. Käfer können mit dieser Asphaltdecke nichts anfangen und sind irritiert und rennen dann wieder zurück und übernehmen vielleicht unternehmen neuen Anlauf, rennen wieder zurück. Das sieht man an diesem Diagramm, da hat man einfach mal die Laufwege nachvollzogen. Also man markiert dann diese Käfer mit Farbpunkten und so weiter, um das verfolgen zu können. Vereinzelt schaffen sie es. Aber das Problem ist hier vor allem das, wenn man Populationen auf diese Weise trennt, dann kann kein genetischer Austausch mehr stattfinden. Und das ist grundlegend schlecht. Also ich hatte ja vorhin gesagt, genetische Ausstattung, die Bandbreite ist wichtig für das Überleben von Arten. Und wenn Populationen sich genetisch nicht mehr auffrischen können, können sie auch irgendwann erlöschen, aussterben. Das ist ein anderer Punkt. Hier haben wir ein Schutzgebiet, ein Biotop, was auch immer. Außenrum sagen wir mal Straße. Und dieses Dunkelgraue sind die Randeinflüsse, also durch die Straße, weil es laut ist, weil Leute aussteigen, mal an den Rand hingehen etc. Also Störwirkungen. Und nur der weiße Bereich ist tatsächlich dann von vielen Arten wirklich richtig nutzbar. Und wenn ich jetzt eine Straße durchbaue, dann sieht man, was passiert. Letztendlich halbiert sich die Fläche, die weiße Fläche, also die wertvolle Fläche, obwohl durch die Straße oder die Eisenbahn selber gar nicht so viel Fläche versiegelt in Anspruch genommen wird. Aber die Wirkung multipliziert sich, weil die Kernflächen einfach kleiner werden. Und viele Arten oder einige Arten, besonders dann auch Prädatoren, also größere Arten, für die ist es zu klein, die gehen weg und müssen sich was anderes suchen. Und wenn die weggehen, dann verändert sich das auch wieder, die Biozönose in dem Gebiet. Also das, was die vorher gejagt, gefressen haben, das machen die halt nicht mehr. Und dann verschieben sich wieder Populationen innerhalb dieses Gebietes. Flächeninanspruchnahme ist nicht nur wichtig, das, was man direkt kaputt macht, sondern eben auch die darüber hinausgreifenden Wirkungen. Ja, was ist das für eine Wirkung? Lichtverschmutzung nennt man das auch wirklich, Light Pollution. Und ja, solche Bilder sind immer toll und eindrücklich, aber letztendlich verdeutlichen sie etwas, was eigentlich sehr problematisch ist, nicht nur für Arten, sondern also gut für uns Menschen, wir sind ja auch eine Art. Zwischen 2012 und 2016 hat die Lichtintensität, also weltweit Lichtintensität und die beleuchtete Fläche jährlich um 2% zugenommen, also insgesamt in diesem Zeitraum um 10%. Und das ist eine ganze Menge und Tendenz steigend. Wir machen buchstäblich wortwörtlich die Nacht zum Tag. Das ist für uns gesundheitlich schlecht in vieler Hinsicht, aber auch für Arten. Also auch Tierarten leiden darunter und werden in Mitleidenschaft gezogen. Das gilt beispielsweise für Vögel. Ja, wenn die Vögel auf einmal irgendwie viel früher anfangen zu singen, viel aktiver sind zu anderen Zeiten, als sie ursprünglich eigentlich sind, man wundert sich, warum macht der jetzt schon Lärm? Weil einfach der ganze Biorhythmus auch bei den Tieren durcheinander kommt. Wir hatten vorhin gerade darüber gesprochen, über das Beispiel, dass eben Licht anschalten, was passiert, wenn man Fenstertür auf hat, Insekten fliegen zum Licht. Das ist einfach so, nachtaktive Insekten orientieren sich eigentlich am Mondlicht und wenn die dann hier so Straßenlaternen oder irgendwie künstliche Lichtquellen sehen, dann werden die völlig irritiert. Also die fliegen dann auf diese Lichtquellen hinzu und sind dort gefangen, weil jegliches Ortungssystem ausfällt. Also die kreisen dann wirklich nur um diese Lichtquelle. Und das machen sie leider so lange, bis sie vor Erschöpfung abstürzen und dann halt tot sind. Oder bis irgendwie schlaue Fledermäuse kommen und sie dort fressen. Das ist natürlich auch ein Effekt. Und Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass in solchen Fällen Fledermäuse, die haben sich ursprünglich vielleicht zu 5% von Nachtfaltern ernährt. Und an solchen Gegenden, dann ist auf einmal, Nachtfalter machen 3/4 der Nahrungsquelle aus. Und dann fressen die natürlich weniger andere Sachen. Also das hat dann auch wieder solche Auswirkungen. Oder man denkt nicht daran, Schildkröten. Ja, wenn die schlüpfen am Strand, dann orientieren sie sich am hellsten Punkt. Das war früher ohne Bebauung, ohne künstliche Lichtquellen das Meer. Sie laufen zum Meer, müssen sie ja hin. Was machen sie jetzt? Sie laufen zur Strandpromenade und das ist natürlich nicht gut. Sie sterben dort dann oder wenn sie Glück haben, werden sie eingesammelt und zum Meer gebracht. Aber warum? Das sieht man hier, das ist der hellste Punkt, nicht mehr das Meer. Das Meer ist dunkel im Vergleich dazu. Und insofern wirkt sich das so aus. Oder auch bei Fischen, das glaubt man gar nicht, aber auch die werden irritiert, beeinträchtigt. Lachse sind sogenannte anadrome Wanderfische, das heißt, sie wandern die Flüsse hinauf, um zu laichen. Und wenn sie dann so eine hell erleuchtete Brücke passieren sollen, dann machen die das nicht oder nur sehr vereinzelt. Die sammeln sich dann alle da unterhalb der Brücke und sind durch das Licht so stark beeinträchtigt, dass sie da aufgehalten werden entsprechend. Und wenn man das dann multipliziert mit all den Brücken, die bei uns so zu finden sind, dann wird die Reise ganz schön verzögert und dann schaffen sie es vielleicht nicht mehr rechtzeitig, tatsächlich dann zu ihren Laichkunden zu kommen. Das ist nicht bei uns, sondern in Rumänien. Das Bild zeige ich, weil so es vielleicht noch bei uns vor 200 Jahren aussah in der Landschaft. Eine Kulturlandschaft, die sehr kleinteilig, sehr vielseitig ist. Man sieht, die Schläge sind relativ klein, es wird offensichtlich auch immer was Unterschiedliches gemacht, mal Wiese, mal ist es dann vielleicht Getreide, je nachdem. Es gibt viele Heckenstrukturen, kleine Wäldchen, es ist sehr abwechslungsreiches Mikrorelief vorhanden, also sehr viele unterschiedliche Standortbedingungen und letztendlich sehr hohe Vielfalt. Also noch vor 200 Jahren war die Vielfalt bei uns sehr, sehr groß. Also die Artenvielfalt, die biologische Vielfalt insgesamt. Man sagt, so 1850 ist der Wendepunkt, ab dann ging es nur noch bergab. Also die höchste Artenvielfalt in Deutschland 1850. Das lag an der Kulturlandschaft. Natürlicherweise hätten wir ja nur Wald. Und die Kulturlandschaft hat die Wälder geöffnet, hat viele, viele andere Nutzungsformen mit eingebracht, auch viele andere Arten. Und sie war aber früher eben nicht wie heute. Sie war eben sehr kleinteilig, sehr vielseitig. Und das hat vielen, vielen Arten letztendlich das Überleben ermöglicht. Heute sieht es so aus. Ja, große, ausgeräumte Schläge. Das Land ist entwässert. Es gibt keine Strukturen mehr, keine Hecken, nichts. Das Land ist überdüngt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Deutschland wird zu G, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Das ist leider so. Und insgesamt haben wir eine großflächige Standortnivellierung. Das heißt, die Bedingungen sind eigentlich überall gleich. Und das ermöglicht natürlich also eine geringe Lebensraumvielfalt, geringe Artenvielfalt und letztendlich auch geringe genetische Vielfalt. Auch ein Punkt, Flurbereinigung. Schleswig-Holstein war bekannt für seine Knicks, das sind so Hecken, die man gepflanzt hat zur Abgrenzung der Schläge. Und da die Schläge auch entsprechend klein waren, war das eine richtig dichte Heckenlandschaft. Und die hat natürlich sehr viel Lebensraum für alle möglichen Arten geboten. Und man sieht, wie das im Laufe der Jahre abgenommen hat. Und jetzt, das ist jetzt 79, hört es auf, aber jetzt ist es noch weniger. Und das erklärt halt einfach, dass dieser Effekt ausgeräumte Landschaft. Wirkung ist schlecht, zum Beispiel für Vogelarten. Das ist jetzt aus der Schweiz. Untersuchung, das ist ein Neuntöter. Diese Art braucht Heckenstrukturen, insbesondere auch Hecken mit Dornen, weil dort dann die Beute aufgespießt wird, also Insekten oder auch kleine Säugetiere als Vorratskammer sozusagen. Und wenn es keine Hecken mehr gibt, ja, dann hat die Art eben ein wichtiges Habitatmerkmal verloren und kommt schlichtweg nicht mehr vor. Man sieht, wie sie das im Laufe der Jahre abgenommen hat. Braunkehlchen gibt es in dem Gebiet gar nicht mehr. Und alle anderen Arten haben deutlich abgenommen. Neuntöter, ist wahrscheinlich nur noch ein Revier da. Und insofern sieht man dann an solchen Untersuchungen, dass tatsächlich auch wirklich, dass es nicht nur Theorie ist, sondern diese Auswirkungen finden wirklich statt. Ein anderes Problem, was ich vorhin angesprochen habe, Ausbringung von Mist hier, Überdüngung der Landschaft oder auch Gülle. Manchmal ist Landwirt ein harter Job, ne? Also da möchte ich jetzt auch nicht stehen. Und ja, aber das Problem, guckt euch mal die Farbe an. Hier ist grün und da ist nur noch widerlich schwarz. Und das bleibt dann auch ein paar Wochen so, bis der Regen alles schön in den Boden gewaschen hat und dann letztendlich auch ins Grundwasser. Deutschland hat eigentlich, gerade mit Blick auf Klimawandel, ist das theoretisch eine Ressource, die irgendwann vielleicht mal genauso wichtig wird wie Öl etc. Wir haben eigentlich viel Wasser. Und wir sind aber dabei, dieses Wasser nachhaltig zu verunreinigen und als Trinkwasser unbrauchbar zu machen. Man bohrt immer tiefer, um Trinkwasser zu fördern. Und kann man ja machen. Aber irgendwann, also das ist ein geduldiger Prozess von Natur aus, irgendwann kommt es auch in die tieferen Schichten. Und dann hat man das Problem auch wieder. Also wir überdüngen unsere Landschaft und das hat Nachteile für uns, aber auch für Arten. Hier sind jetzt mal unterschiedliche Wiesentypen aufgelistet. Extensivweide, Magerwiese. Magerwiese ist auch was wenig gedüngt oder eigentlich gar nicht gedüngt wird. Und dann hat man so Fettwiesen. Das sind Wiesen, die gedüngt werden und zwar unterschiedlich intensiv. Hier haben wir eine ganz intensive Düngung und man sieht, je intensiver die Düngung ist, nimmt die Artenzahl ab, zum Beispiel bei Schmetterlingen, aber auch bei den Pflanzen. Das hängt natürlich auch zusammen, Pflanzen und Schmetterlinge. Ja, und bei Pflanzen beispielsweise führt es dazu, diese intensive Nutzung, dass auch ganz bekannte Arten, Gänseblümchen beispielsweise, teilweise völlig aus der Landschaft rausfällt. Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit Gänseblümchen, ganz weit verbreitet, häufige Art und überall anzutreffen. Oder auch der Hahnenfuß hier, Schafgarbe. Das sind alles Arten, die teilweise großflächig aus der Landschaft verschwinden. Überdüngung, hier sieht man nochmal schön, ne? Das ist ein Gewässer, nur zum Hinweis. Unterscheidet sich von der Farbe im Prinzip nicht mehr so viel wie von dem Grünland ringsum. Ganz typisch, Landwirt nutzt jeden Zentimeter bis an die Kante rein. Wenn er könnte, würde er wahrscheinlich auch noch hier was ernten, anbauen. Aber das heißt eben auch, dass die Düngung, wenn der irgendwas ausbringt oder irgendwelche Mittel, geht natürlich alles in so ein Kleingewässer rein. Und Nährstoffe im Gewässer, in so einem Gewässer, bedeutet genau diesen Effekt. Das wird schön grün. Aber das ist letztendlich für das Gewässer schon die Vorstufe zum Umkippen. Denn wenn das ein paar Jahre so läuft, manchmal reicht auch ein Jahr, Algen, die produzieren zwar erstmal Sauerstoff, aber sie sterben auch ab. Und wenn sie absterben, sinken sie auf den Gewässergrund. Und dort werden sie unter Sauerstoffverbrauch abgebaut, bis kein Sauerstoff mehr da ist. Und irgendwann, also die toten Algen werden dann trotzdem abgebaut, aber dann ohne Sauerstoff. Das heißt, es beginnt zu faulen, es entstehen faulendes Gase. Und das ist dann der Punkt, wo das Gewässer umkippt. Man hat dann hier eigentlich nur noch eine stinkende Brühe. Und das ist das Ergebnis von Eutrophierung, Überdüngung.
Darf dir das denn so nah rangehen?
Nein, es gibt Regeln, dass man Abstand einhalten muss. Ja, es gibt Düngemittelverordnungen und so weiter, also alles mögliche an Gesetzen, auch bei Pflanzenschutzmitteln etc. Und da ist dann an Gewässern, muss ein Abstand gehalten werden, aber erstes Problem, die Verdriftung, also über Wind etc. Natürlich muss er, das steht drin, nicht bei Orkanböen oder sonst irgendwas sein Zeug da ausbringen, aber hält er sich daran? Das ist die erste Frage. Und zweitens steht in den gesetzlichen Bestimmungen selbst auch immer drin, sofern es wirtschaftlich zumutbar ist. Das heißt, wenn der da mehr Aufwand hat oder meint, dass seine Erträge so weit runtergehen, dass er nicht mehr überleben kann, ja, dann kann er da immer irgendwie ein Schlupfloch finden. Also das ist eines der grundlegenden Probleme. Sogar im Naturschutzgesetz selbst, Landwirtschaft ist ganz oft ausgenommen. Land- und Forstwirtschaft. Das ist eigentlich so die Achillesferse im ganzen Naturschutzrecht. Eigentlich diejenigen, die das Land am großfälligsten und intensivsten nutzen, sind von vielen Regelungen ausgenommen. Und ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass Naturschutz nicht funktioniert, also zumindest nicht flächendeckend. Ein anderes Thema, was machen wir mit unseren Fließgewässern? Wir machen das daraus, ja, also begradigte Fließgewässer, betoniert im schlimmsten Fall. Auf jeden Fall hat man Deich und letztendlich, wenn man das mit natürlichen Ausprägungen vergleicht, sieht man schon, was der Unterschied ist. Hier hat man natürlich eine viel größere Dynamik. Das Wasser kann überall hinfließen, je nachdem. Und sucht sich seinen Weg. Dadurch entstehen ganz viele unterschiedliche Lebensräume. Auenökosysteme sind unsere tropischen Regenwälder, sind eigentlich unsere artenreichsten Ökosysteme. Nur haben wir kaum noch welche davon. An der Donau gibt es noch so ein paar Reste. Es gibt in Mecklenburg und den ein oder anderen kleinen Fluss, wo noch große Abschnitte natürlich sind. Aber die meisten Fließgewässerkilometer sehen halt hier so oder so ähnlich aus. Sind abgeschnitten von ihren Auenökosystemen. Die werden nicht mehr überflutet. Die Artenzusammensetzung hat sich total verändert. Warum das so ist, sieht man hier. Das ist jetzt mal so eine typische Querschnitt durch so ein Gewässer und dann die angrenzende Aue. Und man sieht halt hier das Gewässer und dann hat man unterschiedliche Lebensraumbereiche. Und diese werden vor allem danach differenziert, wie häufig sie überflutet werden. Das nennt man dann auch morphologische Aue. Das ist der Bereich, der überflutet wird. Dieser Bereich hier wird selten überflutet, weil er eben nur bei einem entsprechenden Spitzenhochwasser erreicht wird. Der Bereich wird ganz oft überflutet, eigentlich im Prinzip bei jedem kleineren. Dementsprechend können hier andere Arten existieren als in diesem Bereich. Wenn ich jetzt aber diese Grenze dahin verschiebe, weil ich hier einen Deich baue, dann ist da nichts mehr mit Wassereinfluss und so und das gleicht sich dann letztendlich alles in der Vegetation an, so wie es sonst auch überall ist. Das heißt, die Vielfalt geht drastisch zurück. Auch ein anderes Thema. Aliens greifen uns an. Das ist zumindest der Eindruck, den man gewinnen könnte, wenn man so die ein oder anderen auch wieder Nachrichten aus Zeitungen liest. Das ist auch immer So aus ökologischer Sicht finde ich es immer sehr interessant zu sehen, was so berichtet wird, wie über Themen berichtet wird, wie sie wahrgenommen werden. Und das Thema Invasive Species, invasive Arten, fremde Arten, Alien Species, wird meist so wahrgenommen. Die grünen Besatzer, droht eine Invasion, Herkules wütet, Stalins Rache, auch sehr schön. Das ist sehr negativ geprägt, wie man hier sieht. Ja, das zeigt, dass dieses Thema gebietsfremde Arten, um es neutral zu bezeichnen, sehr emotional gehandhabt wird. Das liegt nicht daran, am wenigsten daran, dass diese Arten teilweise tatsächlich irgendwas Negatives machen können. Entweder sie machen bei uns was Negatives, also übertragen irgendwelche Krankheiten, verursachen Allergien oder was auch immer. Oder auch in Bezug auf die biologische Vielfalt. Nein, es liegt vor allem daran, dass der Umgang mit Fremden sich auch in diesem Thema widerspiegelt. Also die gleiche Debatte, die wir hier mit Flüchtlingen etc. haben, wird letztendlich auch in diesem Bereich geführt. Arten werden abgelehnt, weil sie fremd sind. Wenn man das mal ein bisschen neutraler, sachlicher betrachtet, muss man sich erstmal fragen, naja, was sind denn eigentlich die Folgen für die biologische Vielfalt? Da sieht es dann so aus, ja, wir haben jetzt hier viele gebietsfremde Arten und letztendlich ist aber nur eine davon problematisch. Die ist dann invasiv. Also eine Art wird erst dann invasiv genannt, im fachlichen Kontext, wenn sie tatsächlich Probleme verursacht. Jetzt hier andere Ökosysteme, also Ökosysteme beeinträchtigt oder auch wirtschaftliche Schutzgüter, menschliche Gesundheit etc. Dann ist eine Art als invasiv einzustufen.
Ist es aber nicht so, wenn jetzt fremde Arten in einen anderen Bereich geraten oder kommen, dass dann ja, das Umfeld praktisch das nicht nutzen kann? Also dass jetzt, weiß ich, Insekten oder andere Tiere diese Pflanze nicht nutzen können, also sie deswegen Arten dadurch verdrängt, die eigentlich notwendig wären. Mhm. Ich beobachte das einfach, wenn ich Büsche oder sowas pflanze in meinem Garten, dass an manche gehen eben die Bienen dran und an manche, da tut sich gar nichts, da geht kein Vogel dran und keine Biene oder sonst was. Also das heißt, wenn jetzt fremde Arten kommen, machen die ja schon dann was kaputt. Also von daher muss man ja doch da eher skeptisch gucken, wenn jetzt...
Ja. Okay, da gehe ich gleich noch drauf ein. Und denn es sieht nämlich so aus, also wie funktioniert das überhaupt? Nehmen wir mal an, ich habe eine Art, die pflanze ich bei mir, ich finde die toll und deswegen wird die beispielsweise in einer Stadt, in Parkanlagen etc. zu Hunderten, Tausenden gepflanzt. Und damit die dann tatsächlich überhaupt invasiv werden könnte, müssen einige Hürden überwunden werden, Barrieren sozusagen. Erstens muss sie irgendwie ausbüchsen, das heißt, sie muss irgendwie auf andere Flächen übergehen. Dann muss sie in der Lage sein, auf diesen anderen Flächen ohne menschliche Hilfe wachsen zu können. Sie muss auch in der Lage sein, überhaupt sich fortpflanzen zu können, damit sie dort dauerhaft bleibt. Also selber aus eigener Kraft Generationen hervorbringen. Das schaffen nur sehr wenige. Also Tausende, Dutzende. Ja? Man sagt so Pi mal Daumen bei uns in Deutschland, 10% der gebietsfremden Arten machen Probleme. Von 400 Pflanzenarten gerade mal 40. Und es ist ja so, manche Arten, also zum Beispiel Goldrute, weiß man, kanadische Goldrute ist ja auch, steht auf der Liste der invasiven Arten, man weiß aber trotzdem, dass sie für Insekten einen gewissen Wert hat. Beispielsweise die Stängel, die im Winter stehen bleiben, sind Nistplätze für, Überwinterungsplätze für Insekten und so weiter, also nicht abschneiden, sondern stehen lassen. Und also es gibt Arten, die tatsächlich positive Wirkung haben, weil sie beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt blühen und dann nochmal Versorgung bringen für Bienen, andere Insekten, wo bei uns in der Landschaft schon gar nichts mehr ist. Also das kann auch durchaus positiv sein, es kann aber auch negativ sein und in den meisten Fällen macht es irgendwie keinen Unterschied. Was machen sie denn? Also einige machen tatsächlich was, die Invasiven, ja, sie können beispielsweise Ökosysteme verändern. Nehmen wir beispielsweise die Robinie, eine Top-Invasionsart, kommt ja aus Nordamerika und wurde auch hier absichtlich angepflanzt und hat sich jetzt überall ausgebreitet und ist eigentlich auch kein Problem. Aber beispielsweise in Magerrasen und so ist sie ein Problem. Magerrasen sind Flächen, die aus naturschutzfachlicher Sicht sehr wertvoll sind, weil selten und so weiter. Und die Robinie ist sehr konkurrenzfähig, also sie kann sehr gut wachsen und sie bildet auch hier, also hat klonales Wachstum, also immer Wurzelschösslinge, heißt, eine Robinie da, kann man gleich in den nächsten Jahren einen ganzen Bestand erwarten. Das ist das eine. Das andere ist, sie ist in der Lage, Luftstickstoff zu binden. Das heißt, sie kann den Boden mit Stickstoff anreichern. Und in einem Magerrasen ist es natürlich fatal, denn dort sind schlechte Nährstoffversorgung kennzeichnend. Und wenn man dann eine Art drin hat, die das grundlegend ändert, verändert die das gesamte Artenspektrum. Und insofern können solche Arten auch Ökosystembedingungen verändern. Das andere zum Beispiel, was steht hier, interspezifische Konkurrenz, was du angesprochen hast, dass praktisch eben Arten auch verdrängt werden können, heimische Arten oder auch andere invasive, andere gebietsfremde Arten. Das ist auch möglich. Zum Beispiel funktioniert das häufig über Beschattung. Also Herkulesstaude, sehr große Blätter oder auch Fallopia japonica, also der Japanstaudenknöterich, hat auch sehr große Blätter und noch größer der Sachalinstaudenknöterich. Also die beschatten halt alles und dann wächst nichts anderes mehr drunter. Und darüber, über diesen Konkurrenzdruck, können sie halt auch andere Arten verdrängen. Naja, und dann hier steht Hybridisierung, das ist auch noch wichtig. Da wird die genetische Vielfalt beeinträchtigt. Wenn es schon heimische Arten gibt aus der gleichen Familie, Gattung, was auch immer, und dann können da die sich kreuzen und das verfälscht dann auch die genetische Vielfalt. So andere Sachen wie Krankheiten und so weiter sind dann in erster Linie bei Tieren relevant, zum Beispiel bei diesem Kandidaten hier. Weiß nicht, kennt er den? Was ist das? Fast. Das ist der amerikanische Sumpfkrebs. Wo ist das Bild aufgenommen? Was meint er?
Tiergarten.
Tiergarten, sehr schön, genau. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, war in der Presse entsprechend. Und irgendjemand hat den da ausgesetzt. Und das hat schon gereicht, hier eine massive Population zu schaffen. Und man wird den nicht mehr loswerden. Es gibt jetzt einen Fischer, auf ARD war irgendwie so ein Interview auch, kann man sich runterladen als Audiofile. Der wird bleiben. So eine Art kriegt man nicht mehr weg. Und er wird auch in andere Gewässer gehen und so weiter. Was macht der? Der überträgt die Krebspest. Und zwar ist das eine Krankheit, gegen die unsere heimischen Krebse keine Chance haben. Die sterben daran einfach. Das macht aber nichts. Warum macht das nichts? Weil wir gar keine heimischen Krebse mehr haben. Denn vor diesem Kandidaten sind schon andere Krebse aus Nordamerika zu uns gekommen, die eben auch schon die Krebspest hier verbreitet haben. Ich erinnere mich, als ich irgendwie so 15, 16 war, mit meinem Großvater in Brandenburg an den Seen, der ist halt angeln gegangen und ich fand es total faszinierend, klares Wasser und dann waren da so Krebse, die haben dann an den Zehen genagt, weil die dachten, das ist ein anderer Krebs, der sich gerade häutet. Das waren alles noch die heimischen Krebse. Jetzt findet man die kaum noch, wenn man Krebse sieht, dann sind es die amerikanischen Krebse. Nicht einheimische Arten können massive Auswirkungen haben, oftmals in Zusammenhängen, an die wir gar nicht denken. Kein Mensch hat an die Krebspest gedacht. Klimawandel. Ja, das ist das stellvertretend, wie wir beeinträchtigt werden. Überflutung, Trockenheit, was auch immer, Stürme, Extremereignisse. All das zieht uns in Mitleidenschaft. Und auch die biologische Vielfalt ist betroffen. Das ist so ein Bild, was dann immer so symbolwirkend oder auch in anderen Ausprägungen. Meistens sehen die Eisbären nicht gerade glücklich aus, die abgebildet werden. Um zu zeigen, stellvertretend, auch die biologische Vielfalt wird in Mitleidenschaft gezogen. Den Eisbär, ja, der wird nicht als Art dort oben überleben können, weil das Eis wegschmelzen wird. Und er wird sich nicht so schnell anpassen können. Vielleicht wird er zum Müllbären oder so, weil das ist ja auch etwas, was beobachtet wird, dass die dann vermehrt zu Siedlungen gehen, um dort dann auf den Müllkippen nach Nahrung zu suchen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Insofern traurige Geschichte und die meisten Geschichten in diesem Zusammenhang sind dann auch traurig, weil tatsächlich viele Arten sterben werden. Aber nicht nur, es gibt auch Gewinner des Klimawandels. Das ist jetzt hier, das müssen wir nicht im Einzelnen verstoffwechseln, das habe ich nur mal, um es ein bisschen systematischer darzustellen und um zu zeigen, dass der Klimawandel biologische Vielfalt in vielfältiger Weise beeinflusst, direkt und indirekt. Direkt, weil auch für Tiere wird es zu warm, zu trocken etc. Aber auch indirekt, denn wir passen uns an den Klimawandel an. Wir verändern unsere Landwirtschaft, unsere Forstwirtschaft etc. Und daraus resultieren dann auch wieder Wirkungen auf die biologische Vielfalt. Wenn unsere Landwirte jetzt anfangen, die Felder zu bewässern, weil es zu trocken ist, dann gute Nacht, grundwasserabhängige Ökosysteme. Dann gibt es keine Moore mehr, dann kann man die noch so unter Schutz stellen und einzäunen und weiß nicht was machen, da fehlt dann einfach das Wasser, weil der Grundwasserspiegel sinkt, wenn im großflächigen Maßstab bewässert wird. Phänologische Veränderung, nur um das einmal rauszugreifen, was ist das? Zum Beispiel hat man nachgewiesen, dass die Kastanie, die Rostkastanie, extrem viel früher blüht heutzutage und der Blattaustrieb viel früher beginnt. Und das ist bei vielen Pflanzen so. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass andere Arten, die vielleicht diesen Austrieb, diese kurze Phase des Austriebs für ihre eigene Entwicklung brauchen, dass die dann im Regen stehen oder nicht im Regen, aber eben keine Nahrung haben, weil wenn die so weit sind, irgendwelche Insekten, ja, Raupen und so weiter, wenn die so weit sind als Raupen, dann ist der Blattaustrieb schon viel weiter und sie können es gar nicht mehr verwerten. Das heißt, Nahrungsgrundlagen fallen weg, obwohl die Arten noch da sind, aber sie sind in ihrer Entwicklung schon viel zu weit. Arealveränderungen können auch drastische Auswirkungen haben, insbesondere dann, wenn sie unterschiedlich ablaufen, also wenn manche Arten sich anpassen können und andere nicht. Also das ist letztendlich ganz wichtig. Die biologische Vielfalt wird auf allen Ebenen beeinträchtigt durch den Klimawandel und vor allem auch die Wechselwirkung, die Zusammenhänge, die Beziehungen zwischen den Arten werden total durcheinander gebracht und dann mit entsprechenden Auswirkungen. Ich zeige euch ein Beispiel. Das hier ist jetzt, ja, sieht man, Europakarte in drei Ausprägungen. Was hat man gemacht? Es gibt diesen Natternwurz-Perlmutterfalter, auch ein schöner Name, das ist der Kandidat hier. Und den Schlangenknöterich. Grün ist das klimatisch geeignete Gebiet für die Pflanze, gelb ist das klimatisch geeignete Gebiet für den Falter und orange ist das Gebiet, wo beide vorkommen können klimatisch. Und der Falter kommt nur in dem orangen Gebiet vor, de facto. Warum? Weil er davon abhängig ist, dass die Pflanze vorkommt. Das heißt, selbst wenn er das hier klimatisch oben toll findet, weil es ist ja gelb, bringt ihm das nichts, weil die Pflanze ist ja nicht da. Warum braucht er die? Weil die Raupen fressen auf dieser Pflanze, auf dem Knöterich. Deswegen jetzige Verbreitung hier nur am Balkan, oben im Baltikum ein bisschen. So, jetzt findet Klimawandel statt. Man modelliert, wie verändern sich denn die klimatisch geeigneten Gebiete. Man stellt fest, viel mehr hier oben, gelb und grün, Pflanze wandert dann auch hier hin und offensichtlich auch bis hier weit nach oben, weil hier ist es orange, das heißt, beide könnten hier oben existieren. Das Entscheidende ist aber jetzt, was passieren wird, davon geht man auf wissenschaftlicher Ebene aus. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Pflanze tatsächlich diese klimatisch geeigneten Gebiete erreichen kann in dieser Zeit. Das wird die gar nicht schaffen, weil die sich viel zu langsam ausbreitet. Das bedeutet, dass all diese klimatische Eignung dem Falter nichts bringt. Er fällt hier raus, weil die Pflanze hier nicht mehr vorkommt und er kann hier oben sich nicht ersatzweise nennenswert ansiedeln, nur so ganz kleine vereinzelte Punkte, weil die Pflanze es dorthin nicht schaffen wird. Also beim Klimawandel geht es auch ganz stark darum, können sich die Arten schnell genug anpassen? Schaffen sie es, von A nach B zu kommen, also dem Klimawandel zu folgen, ja oder nein? Manche können das gut, weil sie sich schnell ausbreiten können, andere schaffen das gar nicht. Genau, dann waren wir beim Schutz. Eins ist natürlich ganz wichtig, der rechtliche Schutz. Hier ist vor allem unser Bundesnaturschutzgesetz zu nennen, aber auch Pflanzenschutzgesetz, Jagdgesetz etc. Es gibt viele Regelungen, die letztendlich zumindest theoretisch die Chance bedeuten, dass wir Natur schützen, dass wir den Rückgang der biologischen Vielfalt aufhalten. Ich habe aber vorhin schon gesagt, Achillesferse sogar im Kerngesetz, im Bundesnaturschutzgesetz, Landwirtschaft als größter Problemverursacher, ausgenommen von vielen Regelungen. Was will man dann erwarten sozusagen?
Und die Förderung ist ja auch das Problem. Die kriegen ja, ja, die Größe der Fläche, das mehr Geld, die Größe die Fläche. Und da gibt es mit Greening, ist ja so ein Stichwort. Ne?
Teilweise schon. Es gibt natürlich Fördermittel auch für ökologischen Landbau, für Vertragsnaturschutz etc., aber in viel zu kleinem Maßstab. Die finanziellen Anreize gehen nach wie vor eher in die falsche Richtung. Also es ist halt auch schwierig, weil das alles auf EU-Ebene geregelt wird und man jetzt in Deutschland da keine Extrawurst machen kann sozusagen. Also wenn, dann müsste es eben EU-weit entsprechend geändert werden. Es gibt Ansätze ökologischen Landbau. Wie bitte? Ja, oder auch diese Ackerbegleitflorastreifen, also dass dann praktisch der Landwirt sich dazu entschließt, eben nicht 20 Meter seiner 19,5 Meter Feld umzuhecken, graben, sondern eben 1 Meter nicht bearbeitet und da wächst dann halt irgendwie
was. Das kriegt er gefördert.
Das kriegt er gefördert, mhm. Ja. Aber da nimmt eben auch nicht jeder teil und es ist eben mit den konventionellen Bewirtschaften immer noch mehr Geld zu machen. Also da nimmt er dann vielleicht teil, wenn sein Boden nicht so viel hergibt. Wenn sein Boden viel hergibt, wird aber der konventionelle Verkauf sehr viel mehr Geld bringen. Und er sorgt ja dafür, dass der Boden viel hergibt, durch entsprechend Düngen. Also insofern...
Kunstdünger sei die Droge des Bodens, habe ich gelesen.
Naja, das mit dem Düngen ist halt auch irgendwo ein Schuss ins Knie, denn auf Dauer verringert man sogar die Bodenfruchtbarkeit damit. Weil chemische Prozesse einsetzen, wenn zu viel Stickstoff im Boden ist, werden Prozesse in Gang gesetzt, die dazu führen, dass der Boden seine chemischen und auch Strukturmerkmale ändert, sodass letztendlich auf lange Sicht die Bodenfruchtbarkeit sogar runtergeht. Also eigentlich total widersinnig. Aber
das Drogenmissbrauch.
Genau, sozusagen. Ja, genau. Das ist nicht verantwortungsbewusst eingesetzt, sowieso nicht. Ja, das Problem ist, dass, das habe ich gerade genannt, und teilweise auch mangelhafte Umsetzung, es fehlt an Kontrolle. Also ich meine, es hilft ja nichts, einerseits gute rechtliche Regelungen zu haben, wenn dann andererseits nicht geprüft wird, halten sich die Leute dran. Oder das nur punktuell gemacht wird, das ist halt schwierig. Schutzgebiete, ja, auch natürlich klassischer Ansatzpunkt, Nationalparke mit ihren Kernzonen, wo man nichts machen darf, oder Naturschutzgebiete als sehr streng, das sind die beiden strengsten Schutzgebietskategorien, die wir haben. Und ich habe ja ganz am Anfang diese Studie zu den Insekten gezeigt, das war alles in Schutzgebieten und insofern sieht man schon, dass da offensichtlich auch die Wirksamkeit nur begrenzt gegeben ist. Das zeigt sich auch an dieser folgenden Grafik, und zwar hier jetzt verschiedene Indikatoren, um die Entwicklung der biologischen Vielfalt aufzuzeigen. Und da werden ganz unterschiedliche Arten. Es werden Gefährdungsfaktoren, also Stickstoffdepositionen, Trends bei invasiven Arten, werden erfasst. Es werden aber auch Veränderungen bei den Arten selbst erfasst, bei besonders bedrohten Arten oder eben bestimmten Indikatorarten. Also man hat so ein Indikatorenset, was an unterschiedlichen Stellen ansetzt, und darüber erhofft man sich dann eben ein entsprechend belastbares Gesamtbild zu gewinnen. Und man bezieht dann in solche Indikatorensets auch hier den Response-Bereich ein, also den Bereich, wo es dann darum geht, was macht man eigentlich schon an Schutzmaßnahmen. Und man sieht, der Flächenanteil von Schutzgebieten steigt. Aber alles andere geht bergab, also die biologische Vielfalt verbessert sich trotzdem nicht. Also da gibt es offensichtlich eine Diskrepanz, was einfach daran liegt, oder nicht einfach, aber auch daran liegt, dass viele Schutzgebiete zu klein sind. Ich hatte ja auch das gezeigt mit den Randeinflüssen sozusagen. Und viele Ursachen kann man eben nicht durch Unterschutzstellung beseitigen. Also wie gesagt, wenn der Landwirt ums Schutzgebiet rum massig seine Mittelchen ausbringt, dann landen die auch im Schutzgebiet. Das lässt sich gar nicht verhindern. Oder zum Beispiel so eine Bewirtschaftung mit Ackerrandstreifen. Da hat man geguckt, wie ist die Artenanzahl. Und je ökologischer, um das auf einen Punkt zu bringen, je ökologischer, desto besser für die Artenzahl. Sowohl was gefährdete Arten angeht, also rote Listearten, als auch Gesamtartenzahl. Und dieser schwarze Balken, der heißt dann Vollständigkeit der Gesellschaften. Dahinter verbirgt sich, dass man eben so als Ökologe dann glaubt zu wissen, was gehört alles in eine Gesellschaft innerhalb eines Biotops, also welche Arten müssen dort vorkommen und welche nicht. Und bei so ökologischen Landnutzungsformen kommt man ziemlich nah an dieses sogenannte Idealbild ran. Und so sieht es beim konventionellen Landbau aus. Also das ist natürlich ein Ansatz, aber der Landwirt muss dafür Geld kriegen, dass er das macht, weil er hat größere Kosten, er hat geringere Erträge. Und insofern, eigentlich die Lösung wäre, dass wir das bezahlen. Denn wenn er ökologisch wirtschaftet, ist er im Prinzip für uns ein Serviceleister in vielerlei Hinsicht. Nicht nur was Nahrungsmittel angeht, sondern auch sauberes Wasser beispielsweise, Erholungslandschaft etc. Eigentlich müssten wir dafür bezahlen.
Wie groß müssten im Idealfall diese Ackerrandstreifen sein?
Na, das reicht 2 Meter oder so, also das ist schon okay. Und manchmal ist es sogar nur 1 Meter. Besser wäre natürlich, je breiter, desto besser, weil es da mehr Fläche ist. Aber ich würde mal sagen, so 2-3 Meter ist schon richtig gut, wenn sie das so machen würden. Da verlieren sie auch schon einiges an Fläche. Renaturierung von Fließgewässern, ich habe vorhin die Bilder gezeigt. Man baut überall Deiche, die Auenökosysteme sind abgeschnitten vom Wasser und fallen trocken, sowieso werden sie landwirtschaftlich genutzt. Was macht man jetzt? Man versucht auch hier das Rad zurückzudrehen, wieder zurück zu früher. Das heißt, man verlegt den Deich. Man versetzt ihn zurück und gewinnt hier neue Überflutungsfläche, die man sich selbst überlassen kann, wo wieder Natur Natur sein kann, im Idealfall. Aber das Problem ist, das geht nur punktuell. Alle 5 Kilometer hat man irgendeine Siedlung etc. Da kann man natürlich nicht sagen, Leute, ihr werdet jetzt überschwemmt. Wir machen jetzt hier mal wieder ein auf Auenökosystem. Also insofern kann man das eben nicht mehr ganz ungeschehen machen, was wir schon an Landschaftsveränderungen verursacht haben. Im Übrigen ist das auch gut für den Hochwasserschutz. Das ist viel effizienter als ein Deich, denn man kennt das ja immer aus den Nachrichten. Der Pegel steigt, wenn er noch 1 Zentimeter steigt, ist alles vorbei. Die Folie habe ich nicht dabei, aber ich kann es ja dazu sagen, in Bezug auf so ein 2-jähriges Hochwasser macht diese Fläche schon 10 cm Pegelstand aus an Unterschied. Und das können dann genau die Zentimeter sein, die man braucht, um zu verhindern, dass der Deich bricht. Also insofern macht das auch wieder ökonomisch und überhaupt für uns Sinn, nicht nur für die biologische Vielfalt. Ja, integrierter Naturschutz ist hier das Thema Tempelhof. Ne? Auch Standort für die Feldlerche mitten in der Stadt. Jetzt nicht mehr ganz so präsent, weil ja doch schon viel Nutzung da ist. Aber die große Kunst in der Stadt ist dann auf solchen Flächen, möglichst viele unterschiedliche Nutzungsansprüche auf engem Raum zu kombinieren, ineinander zu integrieren, sodass eben nicht nur naturschutzfachliche Ziele verfolgt werden, also indem man jetzt um Tempelhof einen Zaun macht und sagt, da sitzt jetzt die Feldlerche drin, geschützte Art, können wir leider nicht rauf, sondern indem man dann eben große Flächen freigibt, die Leute aufklärt und sagt, Leute, lasst eure Hunde nicht auf die abgezäunten Bereiche, das ist eine streng geschützte Art und so weiter. Also das ist nicht immer so einfach, das ist der Weg, der gegangen wird letztendlich und geht ja auch nicht anders, man kann die Leute nicht aussperren. Gänzlich von solchen Flächen in der Stadt unmöglich und auch nicht wünschenswert. Innerhalb der Bebauung viele Möglichkeiten, Dachbegrünung, solche Flächen nutzen, Fassadenbegrünung. Das ist nicht nur gut fürs Klima beispielsweise, für Retention gegen Starkniederschläge etc. So ein Gründach kann eine Menge Wasser zurückhalten und das verzögert abgeben und kann helfen, dass solche Kanalüberläufe, Keller volllaufen, dass das nicht so extrem funktioniert. Aber das ist natürlich auch gut für die biologische Vielfalt, wenn man das entsprechend fördert mit entsprechender Artenvielfalt etc. Es gibt so die sogenannte Niederschlagswasserentsorgungsgebühr und wenn man auf seinem Grundstück Wasser verdunsten lässt in Form von solchen Versickerungsmulden etc. oder Gründächern, kann man sich von dieser Gebühr befreien lassen oder anteilig befreien lassen. Guckt mal in eure, wenn ihr zur Miete wohnt, in eure jährliche Betriebskostenabrechnung. Also bei unserem Haus, wir haben 6 Parteien. 12 insgesamt sind 2 Häuser und das sind pro Jahr irgendwie, was da gezahlt wird, 6.000 Euro Niederschlagswasserentsorgung, verteilt sich dann auf alle. Also man zahlt relativ viel Geld einfach nur für die Entsorgung von Regenwasser und kann da richtig sparen. Ja, es geht nicht nur um Lebensräume, sondern natürlich auch wird was für Arten direkt gemacht. Das läuft dann unter dem Stichwort beispielsweise Artenhilfsprogramme. Und das fokussiert natürlich immer Arten, die besonders geschützt sind. Fledermäuse hatten wir ja schon. Oder Arten, die, naja, das sind so Flagship Species, heißt es auf Englisch, Sympathieträgerarten. Also Arten, die nett anzuschauen sind, Biber oder irgendwas, also wo die Leute was mit anfangen können, wofür man sie begeistern kann, in der Hoffnung, dass, wenn es einem dann gelingt, weil die Leute sagen, ja cool, macht mit, tut was für die Art, dass man dann eben viele andere Arten auch deren Zustände verbessern kann, die dann vielleicht nicht so attraktiv sind, weil es irgendwie hässliche Arten sind oder sonst irgendwas. Ja, Fledermäuse, was macht man? Energetische Sanierung ist ein ganz großes Problem. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es wird alles versiegelt, um Energie zu sparen. Die Viecher können dann nicht mehr in die Dachstühle rein und das ist ein Ausweg, dass man halt solche Schlupfziegel mit einbaut. Wichtig ist natürlich auch, dass man zum Beispiel die Zitadelle Spandau und die anderen Wasserwerke und Wasserwerke erhält in ihrem jetzigen Zustand. Das sind Fledermausquartiere. Zitadelle Spandau, 10.000 Fledermäuse, ist eines der größten Quartiere in Europa und das mitten in Berlin. Ja, dafür hat man natürlich Verantwortung, dass man das dann erhält. Wenn es jetzt um genetische Vielfalt geht, hier bringe ich nochmal abschließend das Beispiel Nutzpflanzen. Unsere Ernährung hängt davon ab. Ich meine, was wird heutzutage angebaut? Mais, Weizen, irgendwie ein paar Arten, eine Handvoll Arten in ganz wenig Sortenausprägung und alles auf Hochleistung getrimmt. Früher sah das anders aus. Da hatte man die sogenannten Landsorten, das waren Kultursorten. die sehr vielfältig waren. Also jedes Dorf hatte seine eigenen Sorten so ungefähr und die waren natürlich nicht so ertragsstark. Aber die Vielfalt war viel größer und letztendlich ist das ein wahrer Schatz, Stichwort Klimawandel. Bedingungen werden sich ändern, wir werden nicht alles mit Gentechnik lösen können, sondern wir müssen eigentlich auch in der Lage sein, auf eine möglichst große genetische Bandbreite zurückzugreifen. Das kann man machen oder wird versucht, indem dann ganz gezielt alte Kultursorten angebaut werden, von Mitgliedern dieses Vereins beispielsweise, Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg. Das sind nur kleine Flächen, aber die reichen ja schon, um die jeweiligen Sorten überdauern zu lassen, um das genetische Potenzial zu erhalten. Wenn das nicht geht, geht das. Ex situ Erhaltung, kennt ihr vielleicht, diese Genbank in Norwegen, Spitzbergen. Warum hat man die dorthin gebracht? Kriegerische Auseinandersetzungen, terroristische Ereignisse sind dort relativ unwahrscheinlich. Es lebt dort kein Schwein oder nur sehr wenige. Und insofern nicht interessant für irgendwelche Angriffe etc. Der Boden ist Dauerfrost. Man hat praktisch einen Stollen in diesen Berg hier getrieben. Und am Ende sind Kühlkammern. Und dort lagert unsere Zukunft vielleicht. Vielleicht ist das so. Alle Länder können dort Proben ihrer Nutzpflanzen hinschicken. Deutschland macht das, hat aber auch noch nicht alles hingeschickt. Deutschland hat auch eigene Genbanken, aber das ist dort viel besser aufgehoben. Und man muss das regelmäßig austauschen, damit die Keimfähigkeit gewährleistet ist. Und ja, da ist Platz für insgesamt 4 Millionen Proben. Insofern auch mitunter ein wichtiger Beitrag für unser Überleben dann. Wichtig ist, biologische Vielfalt, ja, ist bedeutend und zwar grundsätzlich in allen möglichen Facetten, Varianten, auch wenn wir vielleicht nicht sofort einen Sinn in irgendeiner Art erkennen, aber sie haben trotzdem eine Bedeutung. Und ganz oft eben auch für uns als Lebensgrundlage, direkt oder indirekt. Und man sollte sich eben nicht nur immer auf das konzentrieren, was für uns vielleicht ja, besonders attraktiv ist, wie ich vorhin gesagt habe, sondern auch Fliegen, Springschwänze etc. sind wichtige Arten und sollten in ihrer Vielfalt erhalten werden. Biologische Vielfalt ist stark gefährdet und an den meisten Ursachen sind letztendlich wir Menschen schuld. Diese Grafik noch, um zu zeigen, dass das Artensterben weitergehen wird und vor allem auch viel schneller passieren wird. Hier drei Zeiträume, Fossil Record, also hier Dinosaurier und Co., ne, also ganz weit zurückliegend, Millionen von Jahren. Recent Past, die letzten Tausenden von Jahren, seitdem man das eben schon genauer nachvollziehen kann und das ist hier so Gegenwart und Zukunft. Ja, die Anzahl der Arten, die im Schnitt sterben, wird sich drastisch erhöhen. Und hier sind wir dann zukünftig schon bei 1000 Arten innerhalb der betrachteten Zeiteinheit. Und das Artenvielfalt, das ist eigentlich die Hauptbotschaft, more than 10 times higher, also 10-mal so schnell wird es zukünftig ablaufen. Klimawandel wird sein eigenes dazu beitragen. Und vielleicht wird es noch schneller, je nachdem. Also insofern ist das ein Problem, was weiterhin stattfinden wird. Und da letztendlich die meisten Ursachen, wie ich gezeigt habe, ja, auf uns zurückzuführen sind, auf unser Wirken, auf unser Handeln, auch der Klimawandel, liegt es letztendlich natürlich auch an uns, diesen Rückgang zu verlangsamen bzw. auch aufzuhalten. Bisherige Maßnahmen waren nicht so erfolgreich, ganz offensichtlich, sonst würde es ja nicht so weiter vorangehen. Und deswegen bleibt viel zu tun. Insofern ist das keine so richtig frohe Botschaft, die man zum Ende machen kann. Denn ob das gelingt, ist aus meiner Sicht grundsätzlich offen. Ich denke, es wird nicht gelingen, solange wir nicht grundlegend unsere Lebensweise, Wirtschaftsweise etc. ändern. Solange das immer noch auf dieses Wachstumsmodell hinausläuft, wird das nichts mit Rettung der Artenvielfalt. Das kann man sich abschminken. Wir können aber alle dazu beitragen und damit es eben ja, einen netten Ausklang hat, die letzte Folie, der Hinweis darauf, dass ihr auch alle mitmachen könnt. Und zwar im Rahmen der sogenannten Citizen Science, jetzt ganz modern, mithilfe der neuen modernen Technik, Smartphones. Ja. Es gibt Apps, zum Beispiel App Naturblick vom Museum für Naturkunde. Die werden dann für Projekte genutzt, man kann dann da teilnehmen, zum Beispiel Nachtigall kartieren. Also wann immer man eine Nachtigall irgendwo sieht oder hört, schickt man den Standort dann im Rahmen dieser App an diese Adresse und das wird gesammelt. Und das ist für Wissenschaftler eine sehr wichtige Datenquelle, weil man dann rauskriegt, okay, hier sehr oft gesehen, hier sehr oft Nachweise, da müssen wir mal richtig hingehen und richtig kartieren. Oder die Daten werden eben auch schon einfach so genutzt für Aussagen, weil das Problem ist, es fehlt an finanziellen Mitteln, es fehlt an Personenkapazitäten, um tatsächlich biologische Vielfalt adäquat zu monitoren. Und das ist nicht die Lösung schlechthin, aber kann helfen und hat den positiven Nebeneffekt, es nimmt die Leute ein bisschen mit, es interessiert für das Thema und Leute können auch selbst aktiv werden und irgendwas Sinnvolles beitragen. Das ist ja auch ein positives Gefühl und hilft dann vielleicht auch so ein bisschen anderen Blick auf das Ganze zu haben. Genau, mit Grüßen von unserem Fachgebietsfuchs bzw. dessen Nachwuchs sage ich vielen Dank, das war's.